30. Kapitel. Noch in derselben Nacht bekam Stefan Sager den atemberaubenden Blick über das neonhelle Wolkenkratzerzentrum Hongkongs geboten, weit unten vor dem Meeresarm des Victoria Harbors, auf dem sich die Lichter von Ozeandampfern und von im Sommer auch noch nachts kreuzenden Fähren wie kleine blitzende Diamantbroschen auf dunklem Samt ausmachten. Li Su hatte die Beobachtung der beiden weit vor dem Aberdeen Channel auf Rede liegenden Frachtschiffe abgebrochen. Die mächtige Maschine der so zerbrechlich wirkenden hölzernen Junke hatte den Reporter und das Team der Rainbow Warriors weit nach Mitternacht in wesentlich kürzerer Zeit zurückgebracht, als es zuvor nur mit Segelhilfe bei der heimlichen Annäherung an die Schmuggelschiffe gedauert hatte. Ein Auto hatte sie an der Shum Wan Road erwartet. Dann ging die Fahrt durch die von Tunneln durchbohrte Hügellandschaft im Zentrum der Insel und später durch die zu dieser Stunde noch immer sehr lebendigen Rotlichtviertel von Wang Chai, die ihre Sternstunden geschäftlicher Betriebsamkeit allerdings längst hinter sich hatten. Während des Vietnamkrieges hatten sich hier gelegentlich die Besatzungen ganzer amerikanischer Flottenverbände ausgetobt. Die Fahrt hinauf zum Peak war dann nicht etwa der Abschluss einer nächtlichen Touristenführung. Die Basis der Regenbogenkämpfer lag auf halber Höhe der gewundenen Bergstraße. Der Reporter nahm mit einigem Befremden das Kreuz über der massiven Holztür in der Villa aus altem, gelbem Backstein wahr, die sich als ihr Ziel herausstellte. Der alte Haiwong grinste, als er mit einem Riesenschlüssel die Pforte öffnete.
»Es gab mal eine Zeit, da lagerten in diesem Haus die gesamten Bestände der vom Vatikan für China gedruckten Bibeln, Mr. Sager.«
»Das können nicht viele gewesen sein«, gab der Reporter zur Antwort.
»Oh, schon einige zigtausend. In den frühen 70er Jahren, nach Ende der großen proletarischen Kulturrevolution auf dem Festland. Von hier ging die zweite katholische Missionierung aus. Die Bibeln haben drüben die rote Mao-Fibel abgelöst.«
»Sie sind Katholikin?« fragte Sager überrascht und wandte sich an Li Su, die, den Hut in der Hand, ihr langes Haar heftig schüttelte.
»Aber wo sind wir hier?« fragte Sager weiter, während er der Aufforderung Haiwongs nachkam und als erster durch die Tür trat.
»In einem regenbogenbunten Haus Gottes!« dröhnte ihm eine deutsche Antwort entgegen, und der Reporter blickte in das strahlende Gesicht eines älteren Herrn, der, beide Hände über einem beachtlichen Bauch gefaltet, am Fuße einer geschwungenen Holztreppe wartete. Die kurzen Arme nun ausgestreckt, kam er dem Besucher entgegen.
»Willkommen, Herr Sager, ich bin Felix Kneier, und Sie sind der Reporter aus Hamburg. Sie kommen gerade aus Rhodesien, aus Simbabwe.«
Es wurde nichts mit Schlafen in dieser Nacht. Hoch über der illuminierten Hongkong-Bucht, auf bequemen Rottangsesseln, in einer Loggia des uralten Hauses, hatte der fidele Geistliche das Sitzlager für einen offenbar ausdauernden Nachtplausch gerichtet.
»Jum Xa«, sagte er vergnügt zu Haiwong, der zusammen mit seiner Enkelin auf dieses Stichwort hin verschwand und wenig später auf einem Tablett balancierend kleine chinesische Snacks herbeischaffte, während Li Su mit Porzellanschalen und einer Kanne frisch gebrühten Tees erschien. Sager erkannte, dass dieser Empfang wohl vorbereitet war und er sich in der Tat auf eine lange Nacht einstellen durfte. Und, obwohl er doch erst vor wenigen Stunden im Sea Palace fürstlich zu Abend gegessen hatte, lief ihm beim Anblick der vor ihm ausgestellten Schaleninhalte das Wasser im Munde zusammen.
»Dim Sum«, kicherte der alte Chinese, »das heißt, das Herz berühren.« Frühlingsrollen, gegrillte Schweinefleischbällchen, Krabbenklößchen, Muscheln in Chilisauce, gebratene Bambussprossen. Kurz entschlossen griff Sager nach den Essstäbchen. Eine Stunde später hatte Pater Felix Kneier die erste Flasche Messwein geköpft, und der Reporter wusste nun, dass vor Hongkong Rhodesien während 20 aufregender Jahre Tatort des munteren Geistlichen gewesen war.
»Wir konnten von unserer Mission auf der hohen Abbruchkante des Sambesi bis weit hinüber nach Mosambik sehen, wo ab 1966 der Fluss hinter dem Kabora-Wasserstaudamm zu einem riesigen See wuchs. Bei klarem Wetter sahen wir das Glitzern des sich über die Jahre ausbreitenden Wasserspiegels. Nachdenklich nahm der alte Mann einen Schluck aus dem Silberkelch und kippte, als er den begehrlichen Blick seines chinesischen Altersgenossen wahrnahm, in einem Moment, in dem Li Su abgelenkt war, wie nebenbei statt Tee etwas Messwein in die leergetrunkene Porzellanschale. Hai Wong nahm es dankbar zur Kenntnis. »Wissen Sie«, der Pater wandte sich wieder an Saga, »wir haben damals so sehr gehofft, dass mit dem Wasser und dem Strom eine neue, bessere Zeit für dieses schöne Land am Meer anbrechen würde. Da hatten ja die Deutschen mitgebaut. Aber es gab viele Proteste in der Heimat, und die jungen Leute behielten recht. Der Strom ging zum größten Teil nach Südafrika. Die Portugiesen wollten Geld verdienen und nicht ihre Kolonie entwickeln. Aber nach dem Umsturz wurde es dann auch nicht besser. Wir haben in unserem kleinen Hospital das ganze Elend kennengelernt. Zuerst kamen die Hungernden, die Opfer dieses dogmatischen marxistischen Regimes. Das habe ich nie verstanden. Dieser Samora Machel war doch selber Krankenpfleger gewesen. Und dennoch ließ er mit seiner uneinsichtigen Politik diese fürchterliche Not wachsen. Und dann kamen aus den Guerillalagern in Mosambik die Kader der simbabwischen Befreiungsbewegung. Unsere Mission war die erste, die ihre Aktionen zu spüren bekam. Im März 1973 entführten sie eines Nachts fast alle unsere Schulkinder, 250. Einer unserer Padres bestand darauf, sie zu begleiten. Er hat sie fast alle zurückgebracht. Aber dann ließ das rhodesische Militär unsere Mission schließen. Es hieß, wir hätten mit den Terroristen kollaboriert. Und natürlich haben wir niemandem ärztliche Hilfe verweigert, auch später nicht, nach der Unabhängigkeit Simbabwes, als so viele Verwundete dieses schlimmen Bandenkrieges aus Mosambik gebracht wurden. Opfer, aber auch Täter. Felix Knaier nippte an seinem Silberkelch, und der Reporter überlegte, ob es dasselbe Gefäß sei, mit dem der Priester seinen Schäflein sonst den Abendmahlwein auszuteilen pflegte. Saga mundete der zur Neige gehende Messwein vorzüglich. Zugleich genoss er jedoch die eindringliche Erzählung des deutschen Missionars, die wiederum in so erstaunlicher Weise weit auseinanderliegende Ereignisse zusammenbrachte, auf deren Spur er sich gerade befand. Außerdem hatte ihn wieder ein leichter Rausch erfasst, bei dem ihm nicht klar war, ob dafür der Wein, die ihn gelegentlich noch immer betäubende Exotik fremder Kultur, oder schlicht die Anstrengungen der vergangenen 24 Stunden verantwortlich waren. Da hörte er den Namen. Er richtete sich auf. Der Pater hatte den Faden seiner Erzählung wieder aufgenommen, doch Sagas Aufmerksamkeit war für einen Moment abgelenkt gewesen. Er war schließlich der Anlass für meinen Orden, dem Drängen der Sicherheitsbehörden nachzugeben und mich aus der Schusslinie zu nehmen. So kam ich nach Hongkong. »Wer?« fragte Saga. Doch der alte Mann war zu sehr in seine Gedanken vertieft. Er fuhr fort: »Es ist ein böses Spiel mit vielen Variationen, nicht wahr? Und man kann vor ihm nicht fliehen. Simbabwe musste ich verlassen, weil sich nach dem sogenannten gerechten Krieg kein gerechter Frieden einstellen wollte, weil die alten Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der Befreiungskämpfer mit hinübergeschleppt worden waren in die Unabhängigkeit. Und das Gleiche spielt sich nun hier ab. Drüben in Peking haben die alten Dogmatiker gerade mit einem Massaker den Widerspruch der jungen Leute niedergewalzt.« Saga drohte, den Faden zu verlieren. »Sie haben eben einen Namen genannt, den Namen des Mannes, wegen dem Sie Simbabwe verlassen mussten.« »Ja, ja«, antwortete der alte Mann zerstreut, »wir hatten ihn zusammengeflickt in unserem kleinen Hospital. Er war eines Nachts von seinen Leuten die ganze Strecke von der Grenze über den steilen Abhang heraufgeschleppt worden. Und dann hat ihn ein anderer Patient erkannt, ein Offizier der simbabwischen Grenztruppe. Ich kam gerade dazu, als er ihn erschießen wollte, mit seiner Pistole. Das muss man sich vorstellen. Einer, dem das Bein von einer Mine abgerissen worden war, zieht voller Hass seine Pistole, um einen anderen zu töten, der neben ihm im Krankenbett liegt, genauso schwer verwundet wie er, eine Bauchverletzung.« »Der Name«, erinnerte Saga. »Nicolas Santos, ein mosambikanischer Rebellenführer, der in Russland ausgebildet worden war, damals noch für die Frelimo Samora Machels, bevor er die Fronten wechselte. Er war einer der ersten, der vom rhodesischen Geheimdienst angeheuert wurde, der ja diese ganze Renamo-Bande zur Destabilisierung des unabhängig gewordenen Mosambik kreiert hat. Nicolas Santos! Der Reporter stellte verblüfft sein Glas ab. Sie haben Nicolas Santos gekannt? Natürlich, junger Mann. Ich hab den Samariter gespielt. Der Priester lächelte vergnügt. In jener Nacht vielleicht ein bisschen grob. Der simbabwische Offizier hatte anschließend auch noch ein gebrochenes Handgelenk, aber keine Pistole mehr. Naja, ich war damals auch noch ein bisschen jünger. Dafür haben sie mich dann auch rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, was sie dann mit Santos gemacht haben. Oh, der hat überlebt, Pater. Ist jetzt im Elfenbein- und Rhinohorn-Geschäft. Und der Reporter berichtete von Gertrud Steiners Erlebnis am Sambesi. Dass der Mosambikaner, den er zuletzt in Brüssel gesehen hatte, dort zusammen mit dem korrupten Provinzgouverneur aus Simbabwe bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, sollte er erst am nächsten Vormittag aus der internationalen Computerkommunikation des Rainbow Networks erfahren. Die Sonne stand schon hoch über der Hongkong-Bucht, als Saga von Lisu auf dem Dachboden der alten Backsteinvilla in die ganze Bandbreite der Satellitenkommunikation der Regenbogenkämpfer eingeführt wurde. Er erfuhr, dass der katholische Priester, vermutlich ohne Zustimmung seines Ordens, nicht bloß dieses Haus der Organisation als Basis zur Verfügung gestellt hatte, er war auch eines ihrer aktivsten Mitglieder geworden. Von der jungen Chinesin in die Technik der Computerarbeit eingeführt, hatte er auf seine alten Tage ein neues Feld der Rainbow-Arbeit eröffnet. Unter einem Codenamen war er während der jüngsten Unruhen in China zu einer der wichtigsten Informationsquellen der Londoner Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International geworden. Seit Monaten hatte er schon Aussagen von Flüchtlingen gesammelt und gerade jetzt war er wieder unten in der Stadt, um Studenten aufzutreiben, denen es gelungen war, nach der blutigen Niederschlagung ihrer Proteste den Häschern nach Hongkong zu entkommen. Während die junge Chinesin Saga von diesen Aktivitäten berichtete, hatte sie eine Verbindung zu MITRA, dem Europäischen Dokumentationszentrum der Rainbow Warriors, hergestellt. Offenbar durch Yusuf Bin Drei veranlasst, gab es jetzt einen Simbabwe-File, aus dem Saga nun erstmals Einzelheiten über die Mission des Rainbow-Teams am Sambesi erfuhr und damit auch von Linet Musoras Schicksal und vom Tod des Rangers Eddington Matavire. Als letzte Notiz entdeckte er den Hinweis auf den ungeklärten Verkehrsunfall in Brüssel. »Das sieht ganz nach einer Hinrichtung aus«, meinte trocken der offenbar mit solchen Praktiken durchaus vertraute Hai Wong. Der Reporter holte aus seinem Handkoffer die Akte, um die beiden in den Stand seiner Erkenntnisse einzuweihen. Er war gerade dabei, anhand der von seinem Chefarchivar in Hamburg zusammengestellten Bilder alle bisher bekannten Verbindungen zu erläutern, als Felix Kneier, erschöpft von seinem Ausflug in die Stadt, zurückkehrte. Eine Schale Tee in der Hand stand er hinter den drei Strategen, als er sich plötzlich verschluckte und auf eines der Fotos zeigte. Saga sprang auf und klopfte ihm auf den Rücken. »Wer?« hustete der Pater. »Wer ist dieser Mann?« »Den habe ich heute Morgen gesehen. Zusammen mit einem Chinesen, den meine Studenten als den Schlechter von Peking identifiziert haben, inkognito und offenbar ohne Wissen der Behörden in der Kronkolonie.« Sein dicker Finger wies auf das Porträt Werner Kolossas, des Unternehmers aus Göttingen. Saga ließ den Arm sinken und setzte sich wieder. Nach einem Moment des Schweigens fragte er völlig irritiert, »As a matter of fact, was hat Kolossa mit einem mächtigen Mann aus Peking zu schaffen, wo doch der Elfenbeincontainer aus Afrika schon auf dem Weg in die Sowjetunion ist?«